Ja, das gibt's wohl nur in Philadelphia. Dein Team ist 8-2, der Nummer 1 Seed in der NFC. Du hast eine gute Chance, mit Heimrecht Richtung Super Bowl zu marschieren. Und trotzdem sprechen alle über die Eagles nach ihrem 16-9 Sieg über einen anderen Contender aus der NFC übrigens, die Detroit Lions nämlich, als wären die Eagles hauptverantwortlich für den bevorstehenden Weltuntergang. Irgendwie fast schon wieder niedlich, finde ich. Damit hi und willkommen zum Brotherly Talk, eurem Podcast über das Weltuntergangsteam, das die NFC anführt, die Philadelphia Eagles. Mal sehen, wie die Stimmung bei Tim ist. Hoffentlich nicht so wie bei den meisten Eagles-Fans. Aber ich kenne ja Tim, ne? Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, Flo, da sagst du was. Man könnte wirklich meinen, die Philadelphia Eagles sind 0-9 oder noch oder? Schlimmer. Es ist Wahnsinn. Also sowas gibt es in der Tat wirklich nur in Philadelphia. Und ja, ich glaube, ihr da draußen oder ich hoffe, ihr da draußen, lasst euch nicht anstecken von diesem Virus, der sich verbreitet aus Pennsylvania über die ganze Welt hinaus. Dieser kleine Podcast hier versucht ja, euch weiterhin mit optimistischen Messages im Positivbereich und damit immun zu halten und werden natürlich auch heute unser Bestes dafür geben. Ich habe mich einfach extrem erfreut, nicht nur als alter Special-Teams-Lover an überragendem Jake Elliott im Wind von Philadelphia, der sein Mann gestanden hat, sondern eben auch an einer unfassbaren Defense-Leistung. Man muss ja nicht immer nur auf das halb leere Glas gucken, sondern kann ja auch mal auf das halb volle schauen und vor allen Dingen auf das ganz volle, gefüllte Siegeskonto der Philadelphia Eagles.
Ja, trotzdem, wenn das Glas halb leer ist und man aus diesem Winkel mal drauf guckt, Tim, dann ist es schon länger halb leer, was die Offense angeht. Wir werden das heute recht differenziert betrachten können. Es gibt ja wieder eine recht überschaubare Leistung in diesem Spiel gegen die Lions, aber das machen wir dann gleich im Einzelnen, wenn wir durchs Spiel gehen. Lass uns erstmal kurz noch über die Situation vor dem Spiel sprechen. Da hat Saquon Barkley von echter Playoff-Atmosphäre gesprochen. Das war ja, muss man einfach so sagen, eine absolute Standortbestimmung für beide Teams eigentlich, ne? Hat sich für dich auch so angefühlt, so ein bisschen Playoff-Vibes im Lincoln Financial Field?
Auf jeden Fall, also das hat richtig Lust gemacht. Ich meine, du hast das Sunday Night Game, es ist dunkel, du hast Flutlicht, das ist eh nochmal eine ganz spezielle Atmosphäre in Philadelphia. Und danach kommen eben die Detroit Lions, die auch einen wirklich attraktiven Football spielen mit Dan Campbell, der auch ein richtig guter Typ ist, nach Philly. Amon-Ra St. Brown, der ja auch eine wirklich starke Saison spielt. Also das ist wirklich genau wie du sagst, mit diesem zweiköpfigen Monster, wie es manchmal genannt wird, ne, mit Gibson Montgomery auf der Running Back Position bei den Lions, Jared Goff, der auch ein guter ist, das ist schon ein richtig cooles Team und ich hatte richtig Lust drauf und offensichtlich auch alle im Stadion. Grüße gehen da nochmal auch an Manu raus, der ein begeisterter Hörer unseres Podcasts ist und auch vor Ort war und vielen Dank für die schönen Fotos, die du uns geschickt hast. Also das war schon echt cool und das hat man auch zumindest mal der Defense angemerkt.
Das auf jeden Fall. Liebe Grüße auch von mir und danke, dass ihr weiter supportet und Fotos schickt und so. Ist cool zu wissen, dass ihr da seid und dass ihr übrigens dann auch mal rüberfliegt für die Spiele. Gerade das Spiel, das muss ja im Stadion wirklich total abgefahren gewesen sein und die Fotos beweisen das auch ein bisschen. Komm, dann fliegen wir gleich rein ins Spiel, Tim. Das Rocky-Theme ist im Link zu hören und die Eagles kommen zuerst mit ihrer Offense aufs Feld. Cam Jurgens war ja zurück, ne? Damit die O-Line wieder vollständig. Wichtiges Puzzleteil, vor allem im Run-Game. Trotzdem versucht Jalen Hurts zunächst dreimal durch die Luft. Zweimal unvollständig auf Devontae Smith und ziemlich ungewöhnlich in diesem Jahr auf Dallas Goedert auch mal unvollständig. Und dann ein richtig schwer zu fangender Ball auf AJ Brown. Der kriegt auch noch einen ordentlichen Hit von hinten. Der fängt ihn aber trotzdem zu einem neuen First Down. Und das Lincoln Financial Field klingt, als hätten die Eagles den Super Bowl gewonnen. Also wirklich, da hat man gehört, unglaubliche Atmosphäre. Unglaublicher Catch, aber auch vom Sorgenkind AJ Brown, Tim.
Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Eagles ihn direkt zu Beginn des Spiels einbinden wollten in das Pass-Game. Noch davor hattest du ja auch erwähnt, unvollständig auf Goddard. Also da hat man gemerkt, so die Hände waren da, glaube ich, noch ein bisschen kalt, weil den muss man definitiv nicht droppen. Und ich meine, was natürlich schon, das hat man, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen auch gesehen habt in den Vorberichten zum Spiel, als die Kicker sich warm geschossen haben, da sind ja unfassbare Windböen durch das Link geweht. Und das ist vielleicht nochmal auch zur Ehrenrettung von Jared Goff und Jalen Hurts erwähnt, das waren schon schwierige Bedingungen, soll jetzt nicht alles entschuldigen, aber einfach war das nicht bei den herbstlichen Windverhältnissen dort.
Du warst ja schon ein paar Mal da, ich war ja noch nie da. Gibt es nicht einen Bereich im Stadion, der offen ist, also eine Ecke, wo der Wind dann auch so reinpfeift, so meine ich es bei den Kollegen, aus den USA vernommen zu haben.
Ja, das ist so. Quasi die, wenn du auf dem Spielfeld stehst und rechter Hand von dir die Skyline ist, dann hast du dort einen Turm, wo dann auch Menschen und Fans überdacht sitzen können. Und links davon, das heißt, du guckst aufs Spielfeld, rechter Hand Richtung Skyline ist tatsächlich eine offene Ecke. Und wenn der Wind von da kommt, dann weht's da schon schön rein. Auf der anderen Seite ist es geschlossen. Also das Dach, wie ihr alle wisst, ist natürlich nirgendwo geschlossen. Aber auf der anderen Seite ist es zumindest auf derselben Höhe, dadurch, dass da die riesen Anzeigetafel ist. Aber in der Tat hast du eine Ecke, die nicht ganz winddicht ist, so würde ich es mal formulieren.
Super schwierige Bedingungen für alle Spieler, super schwierige Bedingungen vielleicht auch für AJ Brown, bei dem ich nochmal kurz bleiben möchte mit dir. Der hatte ja unter der Woche offenbar ein Gespräch mit Eagles-Owner Jeffrey Lurie. Und ihm in diesem Gespräch ja auch versprochen, offenbar, sich ab sofort auf Social Media mit seinen Kommentaren zurückzuhalten. Ich nehme es mal vorweg, AJ Brown hatte jetzt, weiß ich nicht, kein besonders gutes Spiel, allerdings immerhin 11 Targets, von denen er 7 Pässe für 49 Yards gefangen hat insgesamt, kein Touchdown. Der dürfte weiter einigermaßen frustriert sein, zumindest was die Offense-Leistung der Eagles angeht und seine persönliche Situation. Bei Social hat er sich aber bisher zurückgehalten, zum Glück. Ist fast schon erstaunlich ruhig die Woche. Haben es die Eagles übertrieben mit den Targets auf AJ Brown in diesem Spiel? Und ist die Offense von Kevin Patullo auch deshalb nicht so recht ins Rollen gekommen?
Also du hast es angesprochen, ihm wurde da ins Gewissen geredet. Ich fand alle Interviews, die er auch in der Woche vor dem Spiel gegeben hat, dann auch hinten raus sehr angenehm, er dann auch gesagt hat, genau, er macht das ja nicht jetzt, um jemanden irgendwie zu verärgern, sondern er will ja auch den Finger in die Wunde legen, besser werden und so weiter und so fort. Fand ich, waren gute Interviews, so wollen wir ihn eigentlich sehen. Mal gucken, wie nachhaltig das Ganze ist, das ins Gewissen reden. Ob sie es übertrieben haben, das würde ich nicht sagen. Ich meine, wenn du einen 1A und 1B-Receiver hast, dann musst du natürlich versuchen, diejenigen auch ins Spiel einzubinden. Ich meine, die Eagles haben mit die teuerste Offense der Liga. Da willst du natürlich auch deinen Starspieler einbinden. Dementsprechend würde ich auf keinen Fall sagen, dass man es da übertrieben hat. Vielleicht die Hände, ich hatte es angesprochen, von Dallas Goedert waren ein bisschen kalt. Das muss man sicherlich, wir werden ja später noch über die Offense sprechen und was da los war. Vielleicht auch mal sagen, bei diesem Spiel, wir beide sind ja, Stichwort Clutch Quarterback, große Fans von Jalen Hurts. Das war sicherlich einer seiner schwächeren Auftritte, die er hatte. Von daher war vielleicht auch die ein oder andere Incompletion dann durchaus nicht die Schuld von AJ Brown, sondern vielleicht dann auch nicht ganz genau geworfen von Jalen Hurts. Ja. Aber deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich denke es nicht. Bist du der Meinung, sie haben es übertrieben mit den Targets für Brown?
Ja, ich habe deshalb gefragt, weil es sich für mich manchmal etwas gezwungen anfühlte und etwas forciert anfühlte und man ja auch sehen muss, wie viele Targets Devontae Smith im Vergleich bekommen hat, nämlich nicht so viele und auch nicht die Big Plays gemacht hat in diesem Spiel. Den Unterschied auf Wide-Receiver-Seite hat eigentlich Jahan Dotson gemacht in dieser Partie. Da werden wir gleich auch noch ein, zwei Plays herausarbeiten. So, da komme ich eigentlich her mit dieser Frage. Also mein Gefühl war, das war doch ein bisschen forciert in Teilen. So ein bisschen war meine Erkenntnis oder meine Idee, Mensch, die sind so gezwungen auf Wiedergutmachungskurs mit eben diesem Sorgenkind AJ Brown. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung.
Ja, ich meine, die Routen waren jetzt auch natürlich im ganzen Spiel jetzt auch nicht besonders spektakulär, fairerweise, die AJ Brown, der jetzt gelaufen ist. Und er hat auch selten so eine Separation hinbekommen. Ich meine, ein zentrales Thema, und ich glaube, dann du hast es ja auch schon ein bisschen gesagt, so ein bisschen gezwungen. Ich glaube, ein Thema, was man vor die Klammer ziehen muss, und da sagen wir schon, glaube ich, eine der zentralen Aussagen in der Analyse der Offense. Die Eagles, und das hat ja immer wieder auch, kam das in Interviews raus, Nick Sirianni sagt, das oberste Ziel der Offense ist auch keine Turnovers zu produzieren. Das hat natürlich auch eine gewisse Logik, weil, und diese Statistik ziehe ich vielleicht heute noch zwei oder dreimal raus, wenn die Eagles unter Nick Sirianni die Turnover-Battle gewinnen, das heißt weniger Turnovers haben, also sprich weniger Interceptions geworfen werden oder weniger Fumbles verloren werden, dann stehen die Eagles 40-2. Das ist absurd. 40 Spiele gewonnen, nur 2 verloren, wenn sie die Turnover-Battle gewonnen haben. Und das erklärt wahrscheinlich massiv dieses konservative Play-Calling, wenngleich wahrscheinlich oder vielleicht auch die mangelnde Kreativität von Kevin Patullo ein Thema ist. Aber die Eagles wollen kein Risiko eingehen, weil sie dann zu 95% die Spiele gewinnen, wenn sie eben diese Turnover-Battle gewinnen. Ja. Und das ist ja, wie wir die letzten Jahre gesehen haben, von Erfolg gekrönt. Das muss man sich im Hinterkopf behalten. die Frage wird halt wirklich sein, wie weit kommst du mit so einer Offense in den Playoffs, aber wenn du dir die Gegner anschaust, das sind alles Top-Teams, die die Eagles gespielt haben, im Gegensatz zum Beispiel zu den Patriots, die ja wirklich einfach nur das Fallobst der Liga vor der Nase hatten, glaube ich, vertrauen die Eagles massiv darauf. Und ob zu Recht, das werden wir sehen.
Hat Per Mertesacker bei seiner Eistonnen-Rede nicht mal sowas gesagt, wie sollen wir jetzt irgendwie wieder schön spielen und verlieren oder ja, effizient so. Und gewinnen, so sinngemäß. Ja. Also das ist doch genau die Aussage. Ich habe mit Adrian Franke, liebe Grüße, ist ja auch bei uns Experte bei RTL, zu dem Spiel gesprochen und der hat mich angeguckt und hat gesagt, Flo, also er ist kein Jalen Hurts-Fan, aber er sagt, Flo, die Philadelphia Eagles schaffen es halt, mit kleinstem Risiko einfach große Spiele zu gewinnen gegen große Gegner. Und das muss man denen einfach hoch anrechnen. So sehe ich es auch. Insofern kann man es wirklich auch sehr, sehr positiv sehen. Und wenn man dann noch die Defense-Leistung heranzieht, an der kann man sich absolut erfreuen, glaube ich. Und dann macht es auch Spaß, den Eagles zuzugucken. Wir gehen zurück ins Spiel und beenden den ersten Drive mit einem Punt. Unter anderem gab es noch ein Holding gegen Landon Dickerson, glaube ich, im 1 gegen 1. Lane Johnson war es, im 1 gegen 1 mit Edge-Rusher Aiden Hutchinson. Das fand ich nämlich auch ganz spannend, weil das Matchup so spannend war. Ne? Hutchinson gewinnt hier. Auf der anderen Seite hatte es Hutchinson ja mit Jordan Mailata zu tun. Ne? Wer hat das Duell gewonnen in diesem Spiel, Tim? Also Mailata, ja einer der besten Runblocker der Liga, wissen wir alle, aber auch gegen den Pass-Rush extrem stark.
Ja, und ich fand auch, Johnson hat das danach gut gemacht, als er für den leider jetzt Verletzten, da kommen wir später drauf, Lane Johnson ins Spiel gekommen ist. Das war auf jeden Fall, hat Mailata das aus meiner Sicht gut gemacht.
Total.
Wenn wir sehen, was natürlich auch für eine Defense das war von den Lions, da muss man wirklich sagen, hat die O-Line das zumindest mal jetzt in der Passverteidigung ganz okay gelöst. Das Run-Blocking ist nach wie vor ein Problem in der Offense, meiner Meinung nach. Sehen wir auch in den Statistiken von Saquon. Mhm. Wo ich mir aber trotzdem mehr erhofft hätte, und das war ja auch so ein bisschen die Enttäuschung des Spiels, wo wir alle gehofft hatten, wir sehen aus der Offense ein bisschen mehr. Ich meine, in der Secondary sind bei den Lions so viele Spieler ausgefallen, da hat man schon gehofft, dass da ein bisschen mehr passiert, aber das ist dann leider nicht gekommen.
Die Lions starten auf ihrer eigenen 14 mit einer unglaublich starken Offense. Bis auf Tight End Sam LaPorta sind ja alle Superstars dabei, ist die zweitbeste Scoring-Offense der Liga hinter den Colts. Und gleich im dritten Spielzug der erste Turnover, Jordan Davis fälscht den Pass von Jared Goff ab und Cooper DeJean kann ihn fangen. Seine erste Interception übrigens in diesem Jahr. Und den Ball trägt er gleich bis auf die 11 der Lions zurück. Super Start. Und ich habe es letzte Woche noch gesagt, Tim, um die Defense müssen wir uns einfach überhaupt keine Sorgen machen. Und das gilt übrigens nicht nur für dieses Play von Jordan Davis und Cooper DeJean.
Wir haben es letzte Woche auch schon gesagt, beziehungsweise die Wochen davor, was Jalen Carter, aber auch Jordan Davis da machen jedes Mal, mit den Händen hochreißen, auch bei geblockten Field Goals zum Beispiel. Das ist einfach unglaublich gut, diese Awareness. Also nicht nur einfach stumpf auf den Quarterback zu rennen, sondern auch wirklich so smart zu schauen, was passiert da eigentlich um mich herum. Und natürlich, wir wissen es alle, wenn du quasi stehst und deine Hände nach oben nimmst, dann nimmst du ja auch logischerweise deinen Körperschwerpunkt aus dem Gleichgewicht raus. Das heißt, du bist ja deutlich leichter weg zu schieben oder irgendwie umzuschubsen und dass die beiden das koordinativ so hinkriegen, kognitiv so hinkriegen und dann natürlich auch noch die Kraft und die Masse haben, sich dann eben nicht durch die Gegend schubsen zu lassen, das ist schon wirklich bemerkenswert.
Das Coaching sagt ja, wenn du realisierst, dass du nicht mehr an den Quarterback rankommst, dann nimm die Hand hoch und das machen die beiden wirklich unglaublich gut, auch gleich mit mehrfachem Erfolg in diesem Spiel, kommen wir gleich noch zu. So, erster Ball von der Eagles Offense, dann gleich wieder durch die Luft auf AJ Brown für ein Yard Raumgewinn. Die Eagles Offense ist ja die Nummer 1 in der NFL, in der Red Zone. Ne? Bei drittem und lang gleich wieder ein Ball auf AJ Brown. Also viel AJ Brown, fühlte sich da zumindest so ein bisschen forciert an, habe ich schon gesagt, nicht gefangen. Damit hast du einen 27 Yard Field Goal Versuch von Jake Elliott. Das Field Goal ist gut und die Eagles führen mit 3-0. Und dann bei den Kolleginnen und Kollegen in den USA die Starting Lineup der Eagles Defense. Und ich muss das mit dir einmal abfeiern, weil als ich die gesehen habe mit diesen Sprüchen dann auch immer, ne, ich war so gehypt, ey. Also ich will es nochmal mit euch einfach feiern in diesem Moment. Die Front mit Nolan Smith, mit Jalen Phillips außen, Carter und Davis Inside, dahinter Zach Bourne, ne Kobe Dean, Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Reed Blankenship und dann noch Andrew Mukuba und Dory Jackson. Die letzten beiden, jetzt mal so lose in Klammern gesetzt, die haben zuletzt aber auch gut gespielt. Die Eagles haben alleine nominell so eine starke Defense. Also besser geht's ja kaum.
Ja, das ist schon krass, vor allen Dingen, wenn du siehst, wie wenig in Anführungszeichen die Eagles dafür bezahlen müssen, einfach weil sie ja so gut draften.
Guter Punkt.
Also das ist wirklich sensationell, das macht einfach Spaß. Und dann siehst du, ich hatte es letzte Woche auch schon gesagt, als wir die Linebacker gefeiert haben, dass du dann auch einen Shehad Campbell draußen hast, der sicherlich dann auch im Jahr 2 und 3 dann nochmal mehr glänzen wird, als es sowieso schon tut. Ist übrigens gerade, habt ihr vielleicht gesehen, in unterschiedlichen Statistiken, Favorit auf den Defense Rookie of the Year. Und daran sieht man schon, da hat Howie Roseman wieder mal einen aus dem Hut gezaubert, Howie Houdini, wie ihn Flo mal getauft hat. Also das ist schon bockstark und da kommen wir natürlich drauf, das schon gesagt, aber weil du sie gerade in Klammern gesetzt hast, zumindest mal Dory Jackson würde ich da auf jeden Fall vor die Klammer ziehen.
Gutes
Spiel. Der Mann die letzten zwei Wochen leistet, ist wirklich stark, vor allem jetzt auch gegen Amon Ra, wo er ein paar Mal richtig gut aussah, auch gerade Richtung Ende des Spiels. Das absolut war schon gut. Andrew Mukuba muss einfach trotzdem in der Offseason nochmal das Tackeln lernen. Das sehen wir später auch nochmal. Aber er hat einfach auch eine unglaublich gute Raumübersicht. Also in der Passverteidigung ist Mukuba einfach stark, weniger gegen den Run. Zu Recht, Flo, hast du da die Defense mal richtig abgefeiert?
Zach Bourne zaubert auch gleich einen aus dem Hut, kommt gleich durch, tackle Jahmyr Gibbs für Raumverlust. Übrigens, Jahmyr Gibbs, ich sag das einfach hier, trotzdem ich Eagles-Fan bin, Jahmyr Gibbs, einer meiner absoluten Lieblings-Runningbacks in der Liga. Was für ein cooler Spieler. Der hat auch ein paar explosive Plays gehabt. Den kannst du einfach nicht vier Viertel lang verteidigen. Wahnsinniger Typ, finde ich richtig, richtig gut.
Und wen ich auch nochmal rausheben will, weil wir eben gerade auch mal die Starting-Defense so gelobt haben und wir wissen es ja oder ihr wisst es da draußen auch, du empfiehlst dich ja klassischerweise auch über die Special Teams ja dann irgendwann auch für die Starter-Position, wenn du es nicht direkt von Anfang an schaffst, bei den Eagles, aber natürlich auch bei jedem anderen Team. Und wer seit Wochen in den Special Teams, ihr wisst es alle, Special Teams Lover Tim, wer seit Wochen in den Special Teams brilliert mit harten Blocks, mit zuverlässigen Tackles, ist einfach Cam Latu, der auch hier wieder den Punch-Return gestoppt hat. Das macht er einfach wirklich, wirklich gut. Und mal gucken, ob das vielleicht der nächste wird, den wir bald dann auch mal in der Starting-Defense sehen dürfen.
Ey, aber hat Adomaitis nicht auch einen Tackle gehabt?
Ja.
Der Long-Snapper? Das war doch auch total absurd, oder? Was macht der denn da vorne?
Ja, das siehst du einfach voller Einsatz. Also die Special Teams, die haben auch hier ganz klar die Note A bekommen. Ich glaube, nur besser war dann einfach noch mal die Defense in Summe. Aber die Eagles Special Teams, also wenn du in 2 von 3 Spielphasen wirklich herausragende Leistungen siehst, dann ist das super. Und das andere, die Offense, die kriegen wir dann hoffentlich auch noch hin. Aber wir wissen ja alle, Offense wins Games, Defense wins Championships. Das haben wir alle schon in die letzten Wochen besprochen. Von daher sollten wir, wie gesagt, das Glas dann eher mehr als halb voll sehen.
Das ist gut, dass du diesen Satz schon bemühst, weil ich werde den nachher nochmal bemühen und vielleicht auf eine andere Art und Weise. Also Stichwort Folgentitel und wir müssen diesen Satz, glaube ich, nochmal diskutieren. Zweites Play der Lions in diesem Drive, Jalen Phillips mit dem Sack gegen Jared Goff. Dann noch ein unvollständiger Pass, 3-and-out Lions und Punt. Und in der nächsten Offensivsequenz der Eagles bekommt Saquon Barkley da mal den Ball. Hilft aber auch nichts. Bei 3rd-and-1 wird Saquon im Backfield zu Boden gebracht. Sehen wir öfter in letzter Zeit. Tim hat es angesprochen. Und damit müssen die Eagles wieder punten. Ärgerlich. Bei 3rd-and-1, warum kein Tush-Push?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Wir haben aber später gesehen, dass die Detroit Lions ein durchaus gutes Rezept gefunden haben gegen den Tush-Push.
Back-to-back auch gehalten, ne?
Ja, absolut. Ja. Also vielleicht hat man das gerochen, dass der Tush-Push gegen die Lions jetzt nicht das Allheilmittel ist wie sonst. Aber du hast es auch gesagt, ein gravierender Unterschied, und darauf müsst ihr mal bitte achten, ein gravierender Unterschied sind die Yards, ich überlege gerade, wie die Statistik auf Englisch heißt, ich sag's einfach mal auf Deutsch, wie viel Yards Saquon Barkley hat, bevor er das erste Mal berührt wird. Und das ist dieses Jahr viel weniger als in der letzten Saison, was wieder auf die durchaus zum einen stark verletzungsgeplagte O-Line zurückzuführen ist und zum anderen muss man auch sagen, dass die O-Line noch nicht auf dem Top-Niveau ist des letzten Jahres. Und das macht sich einfach merkbar, wenn ein Saquon Barkley erstmal 2-3 Yards Anlauf hat, dann kriegst du den kaum gestoppt. Wenn er noch im Acceleraten ist, im Beschleunigen und du ihn da schon gepackt kriegst, dann geht das halt mal in die Hose, so wie das jetzt passiert ist.
Ich glaube, das heißt in der Tat Yards before Contact.
So. Ja, genau. Ich war gerade ein bisschen durcheinander, weil es ja auch die Yaks gibt, ne? Die Yards After Contact.
After Catch. Das ist After Catch.
Oder? Zählt, Frage für euch da draußen, aber völlig richtige Abkürzung, klar. Aber ist es, vielleicht ist es sogar beides, ne? Ja, ja, Yards after Catch und Yards after Contact.
Hm.
Weil ich glaube auch, dass Running Backs erfolgreich, also erfolgreiche Läufe,
auch noch mal gemessen werden. Nach dem ersten Impact, ne? Genau, ja.
Ja, aber vielleicht beides, man weiß es nicht. Also, wenn ihr es, und sicherlich, ihr seid ja alle kleine Nerds da draußen und große und Nerdinnen, schreibt uns mal. Dann brauchen wir nicht zu recherchieren, sind wir da sehr dankbar. Okay.
Wir sind gut, dass wir euch haben. Wir sind ja nur Podcast-Hosts. So. Lane Johnson musste dann runter, humpelte in den Locker-Room der Eagles. Da habe ich zuerst an die Verletzung von letzter Woche gedacht, Tim, im Spiel gegen die Packers. Da musste er ja auch schon runter, ne? Da kam er aber zurück, hier allerdings nicht. Und inzwischen gibt es auch die traurige Gewissheit, dass Lane Johnson mehrere Wochen ausfallen wird mit einer sogenannten Lisfranc-Injury. Ich habe nachgeschaut, was das ist. Das ist eine Verletzung der Gelenke zwischen Mittelfuß und Fußwurzel, Tim, und kann in einem schlechten Verlauf richtig komplex sein, sogar mit Knochenbrüchen einhergehen. Wahnsinnig großer Verlust für die Offense der Eagles. Auf der anderen Seite könnte er dann ja bei gutem Verlauf Richtung Playoffs auch wieder da sein, ne?
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass wir ihn nicht mehr in der Regular Season sehen werden. Vielleicht nochmal hinten raus im letzten Spiel, wenn es um nichts mehr geht. Vielleicht mal gucken, wie die Saison noch läuft, um ihm wieder ein bisschen Spielpraxis zu geben. Aber da wird man jetzt sicherlich kein großes Risiko eingehen. Zumal ja, wie gesagt, Johnson, sein Nachnamensvetter, das auch wirklich ganz gut gemacht hat. Der hat auch eine Chance, sich zu beweisen. Und mal gucken, was die Stoutland Academy da wieder produziert hat. Ich habe leider für euch eine Statistik. Ihr wisst ja alle, ich bin ja großer Fan von Statistiken. Eine Statistik, die uns nicht so optimistisch stimmen sollte, denn ich lese sie euch einfach mal vor. Mit Lane Johnson stehen die Eagles 110-57-1. Das heißt, mit Lane Johnson haben sie 110 Mal gewonnen, 57 Mal verloren, also nur die Hälfte, verglichen jetzt mit den Siegen, und ein Unentschieden. Jetzt mache ich mal die Statistik des Crowns auf. Ohne Lane Johnson stehen die Eagles 15-23. Das Wow. Müsst ihr euch mal vor Augen führen, ne? Wie gut die Eagles in den letzten Jahren waren. Und dann ist einmal ein Spieler nicht dabei und es wird gleich so deutlich negativ mit -8. Das ist bemerkenswert und hoffen wir mal, dass die Philadelphia Eagles jetzt etwas machen, um diese Statistik ein bisschen zu bereinigen.
Du, ich hoffe, selbst ohne ihn gewinnen sie die NFC East und vielleicht ja auch bekommen dann den Nummer 1 Seed in der NFC. Das wäre sehr schön.
Also die East, die muss durch sein.
Musst du gewinnen.
Ja, ja. Also wenn man jetzt, klar, jetzt werden wir sehen, was die Eagles bei den Cowboys machen, sprechen wir nachher noch drüber. Die Commanders sind gar nichts, das haben wir gesehen, verletzungsgeplagt in Madrid, das war überhaupt nichts. Gut, New York, da ist die Luft raus mit den Verletzungen. Also jetzt sind es eigentlich nur noch die Cowboys. Wenn du jetzt in Dallas gewinnst, was wir alle hoffen, dann ist das Ding eigentlich durch.
Jameis Winston tanzt aber trotzdem noch. Das ist die gute Nachricht. So,
der wird immer seine Krabbenbeine essen und tanzen und den Lord loben. Das, da kann kommen, was will.
Sehr unterhaltsam.
Ich warte nur darauf, dass er startet und Schnee fällt. Ja, ja, und ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Dieses legendäre Interview. Wenn ihr es nicht wisst, dann geht mal auf YouTube, gebt mal ein Jameis Winston, Lord Snow. Das reicht wahrscheinlich schon. Ein überragendes Interview.
Einfach ein guter Typ. Ja, die Lions bewegen den Ball dann ganz okay im nächsten Ballbesitz, müssen aber auch wieder punten und dann geht das erste Quarter auch schon zu Ende. Viel Defense, unter anderem mit diesem Big Play von Cooper DeJean, wenig Offense, die Verletzung von Lane Johnson und der für mich zumindest offensichtliche Versuch, AJ Brown mehr ins Spiel zu bringen. Wie hat dir das erste Viertel gefallen?
Du meinst die erste Halbzeit, oder?
Wir sind noch im ersten Viertel.
Ja, ich muss sagen, ich fand's gut. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht absehbar, ob das jetzt mit der Offense so weitergehen wird.
Ja.
Die Defense war richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Man hat auch gesehen, dass Detroit auch heiß war. Die wollten das Spiel auch nicht abschenken. Aber ich fand das gesamte Spiel, ich meine, das kann ich ja mal vorwegnehmen, ich fand das gesamte Spiel echt cool. Man darf sich, klar, es gibt Leute da draußen, das verstehe ich auch, die mögen nur High-Scoring-Games. Und wenn irgendwie die Offense am Zaubern ist, davon lebt natürlich auch der Football, keine Frage. Mhm. Aber so eine richtige Defense-Schlacht finde ich persönlich schon auch ganz geil. Und das war schon ein Spiel zweier wirklich guter Mannschaften, die sich da nichts geschenkt haben.
Absolut. Ich habe mich nur gefragt da schon, warum sie nicht mehr über Jalen Hurts auch gelaufen sind, also seine Skills über den Boden genutzt haben. Das haben sie ja später im Spiel ein, zwei Mal auch echt gut gemacht, wo er auch, du hast eben das Wort Awareness benutzt, was ich total gut fand. Es gibt ja später im Spiel dieses eine Play, wo er anscheinend gar nicht unten ist am Boden, sich nochmal rausdreht, glaube ich, und nochmal irgendwie weiß nicht, 10 Yards macht oder so, ist dann allerdings wieder zurückgekommen, aber super Awareness bei diesem Run und so. Und diese Fähigkeiten von Jalen Hurts haben sie für mich im ersten Viertel zu wenig genutzt, das muss man einfach sagen. Ja, stattdessen versuchen sie es dann gleich auch wieder über die Lane-Johnson-Seite übrigens mit Saquon Barkley. Das klappt leider nicht und schon wieder müssen die Eagles dann das Angriffsrecht abgeben zu Beginn des zweiten Viertels. Die Lions gehen dann bei 4th-and-1 dafür. Das machen sie in diesem Spiel ja noch ein paar Mal. Ist ja nicht ungewöhnlich, ne? Head Coach Dan Campbell ja immer super aggressiv im Play-Calling. Aber Moro Ojomo ist da, stoppt das Run-Play bei 4th-and-1, ne? Und gibt Jalen Hurts den Ball zurück. Tim, was hat Vic Fangio mit Moro Ojomo gemacht? Und ist er für dich ja eine der größten Überraschungen, wenn nicht die größte Überraschung der Eagles bisher in dieser Saison?
Ja, es ist das eingetreten. Wir haben es letzte Woche ja auch schon mal ein bisschen für euch, mit euch besprochen, was man sich erhofft hat. Er war ja ein Late-Round-Pick, wurde gezogen, hat sich über die letzten Jahre wirklich gut entwickelt. Und wir sagen es immer und immer wieder, es braucht einfach Zeit, bis du dich zu einem Starting-D-Liner oder einem Starting-O-Liner in der NFL entwickelst, weil das ist ein ganz anderer Sport vom College in die NFL. Und Moro Ojomo ist immer noch erst 24 Jahre alt. Also der Mann ist wirklich noch jung. Manche Leute gehen da erst in den Draft, haben wir alle schon gesehen. Er spielt eine unglaublich gute Saison, was aber auch mit den Abgängen von Williams beispielsweise oder von Josh Sweat, gut, jetzt ist Sweat natürlich ein Edge-Rusher und kein Interior-D-Liner, aber was auch notwendig war, und das wollen wir ja sehen, dass du einfach permanent junge Leute rausziehst aus dem Draft in den ersten zwei Runden. Das machen die Eagles ja sehr gerne, die Trenches, also die O-Line und die D-Line zu stärken, um dann auch über die Jahre, nicht sofort, aber über die Jahre immer wieder jemanden zu haben, der dann nachrückt. Und seine Grades sind überragend. Also ein Overall-Grade bei PFF von 81, damit ist er der viertbeste Interior Defensive Liner der NFL. Das ist wirklich, wirklich stark. Ja, und wenn man jetzt mal so ein bisschen in seine Statistiken reinhüpft, er hat jetzt schon 4 Sacks, er hat 12 Solo-Tackles. Und wenn man jetzt mal noch tiefer reinschaut, hat er tatsächlich die meisten Quarterback-Hurries der gesamten NFL mit 29. Das ist richtig stark. Und die drittmeisten Total Pressures der gesamten NFL. Also da hast du jemanden, der in Anführungszeichen gar kein Geld verdient, der dir so eine Leistung abreißt. Und das ist wirklich das Bemerkenswerte, dass die Eagles immer wieder in der Lage sind, solche Leute im Draft zu finden und sie dann wirklich auch zu entwickeln. Also Moro Ojomo, definitiv, Flo, du sagst es, eine der Entdeckungen der aktuellen Saison bei den Philadelphia Eagles und offensichtlich auch in der gesamten NFL.
Ein paar unvollständige Pässe dann leider von Jalen Hurts, der zu diesem Zeitpunkt 3 von 11 für 21 erst angebracht hat. Sehr unpräzise insgesamt. Ob es der Wind war, I don't know. Also das Spiel vom Quarterback der Philadelphia Eagles eher unpräzise. Damit Punt Nummer 4 schon. Die Lions bekommen aber auch nichts hin offensiv und kommen im vierten Versuch mit einem Punt-Fake um die Ecke, der auch nicht klappt. Super verteidigt.
Fand ich ganz kreativ. Ja, haben die Eagles richtig aufgepasst.
Voll, ja, also gut verteidigt und die Eagles bekommen den Ball dann an der 42 der Lions zurück. Gute Feldposition, ne? Bei 3rd-and-long dann ein Designed Run, endlich über Jalen Hurts zum First Down. Super Play. Am Ende wieder nur ein Field Goal allerdings, diesmal aus 34 Yards, damit 6-0. Aber, und damit möchte ich wirklich noch einmal kurz, oder darüber möchte ich noch mal kurz mit dir sprechen, diese Field Goals, die dürfen wir ja überhaupt nicht kleinreden. Im Gegenteil, der Wind hat das so schwer gemacht im Link und das hat es den Special Teams insgesamt ja auch sehr schwer gemacht. Und wenn ihr geguckt habt, was vorher, vor dem Spiel passiert ist bei den versuchten Field Goals, ey, die mussten wahnsinnig mit dem Wind spielen und den Wind mit reinkalkulieren in die Kicks, oder Tim?
Ja, also das war wirklich bemerkenswert. Ich hatte es vorhin gesagt, schaut euch mal diese Videos an von vor dem Spiel. Das war Wahnsinn. Wirklich krass, wie es da den Ball verweht hat. Das war enorm und das sollte sich vielleicht auch noch mal rächen.
Vielleicht. Dann kommt ein langer Ball auf Amon-Ra St. Brown und danach dann gleich ein Touchdown durch Jameson Williams. Adoree Jackson kann den Pass nicht verteidigen, aber, und du hast es angeteased, überhaupt kein Vorwurf. Adoree Jackson hat wirklich gut gespielt, auch gegen Amon-Ra St. Brown, vor allem nach hinten raus. Die größere Geschichte dieses Touchdowns ist ja auch eigentlich die Touchdown Celebration von Jameson Williams, der so ans Goalpost-Polster der Eagles springt und das so umklammert mit Armen und Beinen, ne? Das darfst
aber
du halt
Aber das fand
nicht.
Ich ganz lustig eigentlich, weil ich finde, da gibt es viel schlimmere Sachen. Ja, also, weil ich kann schon verstehen, wenn irgendwie so ein Pistol-Jubel oder ähnliche Sachen, die dann irgendwie so ein bisschen sexuell angehaucht sind, das mag die NFL ja gar nicht. Aber dass wir so lustig an diesen Goalpost ranspringt, das fand ich echt witzig. Das fand ich ein bisschen zu hart, aber naja, so sei
es. Ja, darfst es halt nicht, ne? Da sind wir wieder bei dem Satz, die Regel ist die Regel. Es gibt halt eine Strafe und damit haben die Lions einen langen Point-After-Versuch, der wegen des Winds rechts vorbeigeht. Ne? Damit nur 6-6 statt einer Lions-Führung. Ja, selbst schuld. Man weiß ja von Jameson Williams, dass er so ein bisschen mit, wie sagt man auf Deutsch, dass er so ein bisschen immature ist immer wieder. Also so unreif, nicht erwachsen. So, ich fand's auch lustig, ehrlicherweise. Also soll noch Spaß haben. Lass uns mal echt Spaß haben im Football, oder?
Ja, die NFL, ne? Die No-Fun-League, wie sie manchmal genannt
ja,
wird.
Ja, Mann, ey. Ja, ärgerlich. Irgendwie ärgerlich. Ich fand's auch gut. So, Tank Bigsby dann mit einem super Run für 17 Yards, der die Eagles zum Two-Minute-Warning fast schon in die Red Zone der Lions bringt. Und gleich noch ein guter Run von Tank Bigsby. Er hat sich so ein bisschen in die positive Richtung entwickelt, finden wir, glaube ich, ganz gut. Und diese zwei Runs eröffnen dann natürlich Passmöglichkeiten. Und die nutzen Jalen Hurts und AJ Brown. Und im Anschluss läuft Saquon Barkley den Ball zunächst in die Endzone. Ball kommt aber zurück, weil Barkley vor der Goal-Line schon down war. Aber kein Problem, das ist klares Tush-Push-Territory. Touchdown Jalen Hurts, 13-6. Diese Angriffssequenz, Tim, war richtig gut. Und so ein Play-Calling wollen wir öfter sehen von Kevin Petullo. Richtig?
Ja, definitiv. Es waren 12 Plays über fast 5 Minuten mit vielen auch immer wieder konstant Lauf, Pass, Lauf, Pass, Pass, ja. Pass, Lauf. Also das war wirklich flüssig, das war wirklich gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass Saquon den Touchdown nicht bekommen hat. Ich glaube, da hätte er sich auch sehr gefreut, wenn er da hätte reinlaufen können, der Tush-Push. Ich glaube, Jalen Hurts, der hat jetzt ja, glaube ich, auch die meisten, wie war es, er bettelt sich gerade mit Josh Allen irgendwie über die meisten Rushing-Touchdowns. Das war ein bisschen schade, weil ich glaube, Saquon hätte sich da darüber mehr gefreut als Jalen, aber sei es drum, wer den Touchdown macht, ist am Ende ja egal. Hauptsache, es macht ihn jemand und damit gehst du eben halt auch mit einer Führung in die Halbzeit.
Josh Allen hat ja auch wieder so einen Popo-Schubser gekriegt, ne? Hast du das gesehen? Aber der ist richtig Turbo-Antrieb gekriegt, ey.
Dafür, dass die Bills ganz laut waren in das Verbieten, in dem Verbieten des Tush-Pushs, ne? Wie gefährlich und gesundheitsschädlich das denn sei, nutzen die ihn überraschenderweise, jetzt Ironie aus, ganz schön oft. Also da sieht man auch, manche Teams kann man nur den Kopf schütteln.
Copycat League. Und dann auch drüber meckern. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann ist Halbzeit und gerade der letzte Drive machte Hoffnung, fand ich. Du auch. Man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, als hätten die Eagles da zumindest offensiv den Code geknackt. Defensiv ja sowieso schon.
Genau, also das, du hast eben gerade gesagt, eine sehr, sehr schöne Angriffssequenz vor der Halbzeit und eine unfassbare Statistik, nämlich, dass zur Halbzeit die Eagles keine einzige Third-Down-Completion oder Fourth-Down-Completion von den Lions erlaubt haben. Also das war unfassbar, Shutdown-Defense, da ging gar nichts und das war, deswegen sage ich, das Spiel hat mir Spaß gemacht, also vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, das war wirklich gut.
Jared Goff hat unwahrscheinlich viel Druck gekriegt, das ganze Spiel über, deswegen auch so wenig Pässe angebracht. Also das war einfach eine Meisterleistung dieser Defense, kann man gar nicht oft genug sagen. Hinein ins dritte Quarter, Jared Goff startet mit seiner Offense auf der 35, geht dann bei 4. und 5 dafür. Jameson Williams kann den Ball nicht fangen, damit schon zum dritten Mal keine Fourth Down Conversion. Die Defense der Eagles macht weiter einen super Job. Bei 3. und 1 dann ein Tush-Push der Eagles und hier bekommt Tyler Steen die Flagge für Offside. Interessante Situation. Wir gehen nochmal mit euch durch. Er berührt die Hand des Verteidigers in diesem Play, muss aber eigentlich eine Neutral Zone Infraction sein von der Defense, Tim, weil eben diese Hand in der Neutral Zone war, da aber nicht hingehört und Tyler Steen sich genau deshalb bewegt hat und die gegnerische Hand so ein bisschen gestreichelt hat, damit wieder Punt und nichts war es mit der guten Offense vom Ende der ersten Halbzeit. Aber dieser Call war schon komisch, oder?
Ja, sehr fragliche Entscheidung auf jeden Fall. Aus meiner Sicht zumindest mal vorsichtig formuliert fraglich. Also für mich ganz klar Neutral Zone Infraction.
Ist so. Jahmyr Gibbs dann mit einem richtig guten 42-Yard-Run für die Lions. Ganz ausschalten kannst du den halt nicht. Und bei viertem und Goal Passversuch auf St. Brown. Super Coverage von Adoree Jackson. Da haben wir ihn. Und wieder klappt's nicht mit der Fourth-Down-Conversion. Zum vierten Mal schon. Dazu muss man nichts mehr sagen, außer Riesenrespekt an Vic Fangio und die Eagles Defense. Nächster Drive, langer Ball dann auf Jahan Dotson, der ein super Spiel und ehrlicherweise bei den Receivern, ich habe es vorhin schon gesagt, so den Unterschied macht. Ne? Eine Flagge fliegt auch noch wegen eines Helmet-to-Helmet-Tackles von Brian Branch. Gute Sequenz eigentlich, aber dann mit Jalen Hurts gesackt und Hurts überwirft dann auch noch kilometerweit auf AJ Brown bei drittem und lang, wieder Punt. Da hat es mich ein bisschen genervt, diese ständigen Bälle, die dann auch noch, also sehr offensichtlich sehr unvollständig waren, vor allem auf AJ Brown.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich war immer noch gut gelaunt, aber ein bisschen
ich war genervt.
Ja.
Ja. Es kippt offensichtlich schneller bei mir, ist halt so. Ja. So, die Defense hält aber wieder mit einem Deflected Pass, ne? Diesmal von Jalen Carter und der vierte Versuch geht erneut schief. Defense habe ich mir aufgeschrieben. Viertes Quarter beginnt dann schon mit einem Scramble von Jalen Hurts, wird an der Sideline von hinten getackelt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst an dieses Play. So in die Beine, also so Wade, Knöchel, voll die Schrecksekunde. Er blieb ja auch kurz liegen, ne? Aber zum Glück ist da nichts passiert. Ganz gute Sequenz, die mit einem 49-Yard-Field-Goal von Jake Elliott endet. Sein drittes. Jake Elliott, großer Faktor in diesem Spiel. Aber dieses Tackle gegen Jalen Hurts, das war übrigens regulär, also keine Strafe, aber sah böse aus, fand ich.
Ja, da habe ich auch einen Moment irgendwie gezuckt und gedacht, irgendwie hoffentlich ist da eigentlich nichts Schlimmes passiert. Es gab aber auch keine großen Beschwerden auf Seiten der Eagles, ne, dass da jetzt keine Flagge geworfen wurde.
Nee, du siehst auch in der Wiederholung, da ist eigentlich gar nichts passiert. Ich glaube, er hat selbst einen Schreck bekommen und hat sich mal kurz selbst gecheckt, als er da am Boden lag und gedacht so, oh, hoffentlich ist nichts. Und dann war wohl Gott sei Dank auch
nichts. Zum Glück.
Ja. So ein paar Highlights gibt's dann noch, unter anderem eine weitere Pass-Deflection von Jordan Davis und eine weitere von Jalen Carter. Zweimal hält die Lions-Defense bei drittem und viertem und kurz gegen den Tush-Push der Eagles. Super stark verteidigt. Und die Lions schon in Field-Goal-Range, dann kommt aber eine Kobe Dean durch. Oh, hast du gesehen, wie der den Running Back da gepancaked hat?
Ja, also eine Kobe Dean. Das war so geil. Der ist auch noch auf meiner Lobpreisliste drauf, hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Ich meine, er kommt jetzt nach seiner langen Verletzung immer besser in Schuss. Man hat ja schon, erinnert euch dran, nach dem Draft gesagt, wie kann der denn bitte in die dritte Runde fallen damals seiner Zeit? Absoluter Leader gewesen bei Georgia. Dann aber immer wieder auch mit Verletzungen geplagt, dann auch bei den Eagles. Aber der Mann ist einfach unglaublich gut, war ja dort auch Captain. Der ist einfach, gerade was die Laufverteidigung angeht, ist der unglaublich stark. Jetzt wieder 3 Tackles, 1 Sack, 1 Tackle for Loss. Aber auch in Coverage hat er wirklich gut gespielt. Gegen Jameson Williams zweimal, aber auch gegen Jahmyr Gibbs, als er da ins Passspiel eingebunden wurde. Also der hat wirklich ein unglaublich gutes Spiel gemacht und den müssen wir auf jeden Fall mal hervorheben. Das war richtig, richtig gut.
Macht hier eben ein super Play und die Lions kicken nur ein Field Goal zum 9-16. Und dann noch der allerletzte Aufreger, diese Pass-Interference gegen Cornerback Yasin im Duell gegen AJ Brown. Und dieses Play, muss man dann ja auch ehrlicherweise sagen, entscheidet dann auch das Spiel, ne? Oder diese Flagge vielmehr. Ich bin gespannt auf deine Meinung zu dieser Flagge, aber ich muss sagen, das Ding ist ein Witz. Das kannst du niemals werfen, meiner Meinung nach.
Nee, braucht man nicht werfen, bin ich deiner Meinung. Ich finde es auch immer ein bisschen überspitzt zu sagen, das Spiel hat, diese Flagge hat das Spiel entschieden. Weil wenn man sich anschaut, was die Eagles Defense mit den Detroit Lions Offense gemacht hat, wage ich mal die These, dass das dann nicht umgegangen wäre im nächsten Angriffssequenz dann der Lions. Aber ich bin deiner Meinung, die Flagge war nicht notwendig. Nichtsdestotrotz hat es für mich das Spiel nicht entschieden. Es hat es früher beendet.
So rum es hat es beendet. Da wäre ich jetzt mit dir hingegangen. Hast du natürlich total verrecht. Hast du natürlich total recht. Der Spielverlauf ist dadurch nicht beeinflusst worden. Und da hat die Defense ganz klar dominiert, wie du richtig sagst. So. Und dann ist das Spiel vorbei. Hast du noch was zum Spiel oder wollen wir dann?
Ja, wir können gleich den Blick nach vorne wagen, aber ich habe natürlich wie immer noch mal tief in die Statistikkiste gegriffen und gegraben und gebuddelt. Also zum einen jetzt noch mal festhaltend, die Philadelphia Eagles. Offense haben wir besprochen, das war nicht alles, alles rund, was wir da gesehen haben. Aber quasi in den letzten zwei Spielen, das nur noch mal vor Augen zu führen. Und wie gesagt, ich möchte euch damit natürlich auch ein bisschen die Woche versüßen, wenn ihr diesen Podcast hört und euch nicht bitte von diesem Negativvirus aus den USA infizieren lassen. Die Eagles haben einfach gegen zwei wirklich gute Offenses, der Green Bay Packers und auch der Detroit Lions, nur 16 Punkte zugelassen. Das ist das eine, was ich euch mitgeben möchte. Stark. Das zweite ist, dass wir auch Adoree Jackson, wir haben ihn angesprochen, 11-mal gegen Amon-Ra St. Brown, der wirklich einer der besten Wide Receiver der NFL ist, haben spielen sehen. Und Jackson nur eine Reception für 8 Yards erlaubt hat. Das ist natürlich bemerkenswert. Und dementsprechend in Summe, Adoree Jackson hat natürlich nicht als einziger gegen Amon-Ra St. Brown gespielt, dafür gesorgt haben, dass vormals war die Worst Single Game Catch Rate von Amon-Ra St. Brown in seiner gesamten NFL-Zeit 33%. Das heißt, in seinem schlechtesten Spiel hat er nur 33% aller Bälle gefangen. Jetzt im Spiel gegen diese unfassbare Defense der Philadelphia Eagles hatte Amon-Ra St. Brown, haltet euch fest, eine Catch-Rate von 16,7%. Das heißt, er hat nicht mal jeden, oder von 10 Bällen hat er nicht mal 8 gefangen, jetzt bin ich selber schon verwirrt von der Defense, also er hat nicht mal 2 gefangen von 10 Bällen. Das ist ja wirklich verrückt. Und dann, apropos verrückt, auch Jared Goff wurde bei einer Completion Percentage gehalten von 37,8%.
Auch ewig.
Jetzt reden wir hier, ne? Ja, mit Jared Goff, wirklich einem der Top 10 Quarterbacks in der NFL. Der hat nicht mal 4 Bälle von 10 angebracht gegen diese Defense. Also der war ja komplett entnervt, Flo, das haben wir schon gesehen. Das war eine unfassbar gute Performance, die man gar nicht oft genug loben kann. Also Vic Fangio Masterclass.
Ich habe auch noch ein paar Zahlen. Die Eagles gewinnen mit 16-9, sind jetzt 8-2 und führen in der NFC East vor den Cowboys. Die Offensive hinterlässt wieder mal ein kleines bis größeres Fragezeichen. Jalen Hurts wirft für gerade mal 135 Yards. Saquon Barkley läuft, ja, weiß ich nicht, Tim, einigen wir uns auf okay für 83. Sag doch mal dein Fazit und ich gebe dir in dieses Fazit gleich mal folgende Frage mit. Jetzt kommt der Satz. Müssen wir den Satz Offense wins games, Defense wins championships ab sofort umformulieren in Defense wins games and championships vielleicht?
Das werden wir am Ende der Saison erfahren. aber ja, zu wünschen wäre es. Also ich glaube schon, und das sagen ja auch alle da draußen. Du hast ja auch Adrian Franke schon angesprochen, aber auch wenn du dir jetzt mal die Kommentatoren in den USA anschaust, zumindest die objektiv sind und nicht irgendwie das ganze Thema Rage und Clickbaiting betreiben, dann sagen einfach alle, dass die Eagles, also der Weg in den Super Bowl führt nur über Philadelphia. Also es sieht ja momentan auch sehr gut aus, was das Homefield Advantage angeht in der NFC mit dem aktuellen Standing und Record. Der Tiebreaker gegen ganz viele Teams, den haben die Eagles schon gewonnen. Und die Chance ist auf jeden Fall da. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt als Naturoptimist schließe ich mich einfach jetzt mal dieser Sichtweise an, dass wenn du die Turnover-Battle gewinnst und dann 40 von 42 Spielen gewinnst, eben halt auch bewusst konservatives Play-Calling betrieben wird. Das ist ganz klar. Und das dann aber auch, und das haben wir immer wieder gesehen, auch in den vergangenen Jahren, jetzt kann man sagen, ja klar, da war vielleicht ein anderer OC-Play-Caller. Vielleicht ist es auch so. Aber dass die Eagles schon auch, wenn sie müssen, könnten, so würde ich es mal formulieren. Ob das denn auch so kommen wird, das werden wir sehen gegen dann auch die anderen Top-Teams. Aber solange es reicht, habe ich jetzt auch mal Vertrauen, weil das muss man ja auch fairerweise sagen. Die Diskussionen da draußen sind ja mittlerweile absurd. Jetzt habe ich heute gelesen, wir nehmen am Mittwochabend auf. Heute ist Dienstag. Nee, heute ist Dienstag. Ich komme schon ganz durcheinander. Die Eagles machen mich hier noch komplett mischucke. dass jetzt ja auch schon gesagt wird, angeblich sei man ja in der Organisation der Philadelphia Eagles so enttäuscht von Jalen Hurts und das sei Carson Wentz 2.0-Situation.
Ja, habe ich auch gelesen.
Ganz ehrlich, das ist doch so ein Bullshit. Und für alle auch da draußen, und ich glaube, Flo, jetzt können wir auch die Frage mal, die uns der Mike netterweise zugesendet hatte, vielen Dank dafür, Mike, mal beantworten. Also in der Saison, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, wird es, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, wird es keinen Wechsel des OCs geben. Auf keinen Fall wird beim besten Team der NFC der OC rausgeschmissen. Also wer das glaubt, der hat überhaupt keine Ahnung von Football. Jetzt kommt aber eine berechtigte Frage von Mike und die würde ich Flo dir ganz gerne stellen. Mike fragt, glauben wir, dass wenn die Philadelphia Eagles einen tiefen Playoff-Run hinlegen, Kevin Petullo als OC bleiben darf. Flo, deine Meinung?
Schöne Frage. Ich gebe eine kurze Antwort. Wenn die Eagles den Super Bowl erreichen und den Super Bowl eng gestalten, / gewinnen, bleibt Kevin Petullo. Wenn nicht, wird es eine größere Diskussion geben und ich lege mich fest, Kevin Petullo muss gehen. Ich möchte aber noch einen Halbsatz dazugeben. Ich glaube, dass Stand heute die Philadelphia Eagles intern, also ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, dass die einigermaßen zufrieden sind mit dem, was Kevin Petullo macht. Und die lauten Stimmen, die außen stattfinden, auch wenn sie ganz andere sind, den internen Prozessen relativ egal sind bei den Eagles. Deswegen, also wir können von außen immer viel reingeben und viel vermuten, aber so effizient, wie du im Moment bist, mit unspektakulärem, unkreativen, sage ich jetzt bewusst so, Playcalling, ja, gewinnst du ja trotzdem die Spiele. Also warum, die Frage mal ganz bewusst so formuliert, warum solltest du denn unzufrieden sein mit einem OC, der Spiele gewinnt? Insofern, also lass die einen tiefen Playoff-Run machen, da lege ich mich fest, dann bleibt Kevin Petullo. Dann hat er nämlich ein Erfolgsrezept mitgestaltet für die Eagles und da gibt es meiner Meinung nach überhaupt keinen Grund, ihn vor die Tür zu setzen.
Ja, der Meinung schließe ich mich an. Du baust ja auch ganz gerne mal, wenn du so viel Kritik außenrum hast, die dann vielleicht auch aus deiner persönlichen Wahrnehmung als Organisation nicht gerechtfertigt ist, baust du auch ja gerne mal so eine Wagenburg-Mentalität auf, ne? Mm. Wo du dich so zusammenrottest und so sagst irgendwie so, wir gegen den Rest der Welt, das kann ja durchaus auch helfen. Von daher bin ich deiner Meinung, Flo. Und dann hat Mike noch natürlich einen lustigen, gemeinten Vorschlag gemacht. Wir haben es ja auch rausgestellt, Jordan Davis und Jalen Carter haben ja enorm viele Pestiflexions jetzt schon gemacht, ob es denn nicht mal eine Option sein könnte, dass die beiden vielleicht auch mal in der Secondary auflaufen. Fand ich sehr lustig, die Idee.
Ja, steckt dir das Wort Laufen drin. Also ich erinnere mich lose an einen Jordan Davis Run, wo er danach erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde mit Sauerstoff an der Sideline sitzt.
Also ich finde das Laufen überragend.
Natürlich.
Ich finde die Idee überragend. Also klar, wird natürlich nie passieren und war ja auch nur spaßhaft gemeint vom lieben Mike. Aber stell dir das mal vor, Man-Coverage, Jalen Carter gegen Amon-Ra St. Brown. Und dann ja, hast los. Du jetzt irgendwie am Wochenende irgendwie CeeDee Lamb oder Pickens dann irgendwie gegen Jordan Davis. Allein in der Man-Coverage, der kommt ja gar nicht vorbei. Also vielleicht würde das ja schon funktionieren.
Ja, die müssen
das
halt
würde einfach so lustig aussehen.
Genau, die müssen ja halt pressen, dann funktioniert's.
Ja, das stelle ich mir so lustig vor. Das würde ich gerne mal sehen. Also, lieber Mike, super Idee. Vielleicht sehen wir das mal in irgendeinem Trash-Time-Game. Ich wäre großer Fan davon.
Wäre ich auf jeden Fall auch. Ich glaube allerdings nicht, dass es passiert. Ich möchte trotzdem noch einen Halbsatz zu Petullo verlieren. Ich meine, wir müssen uns auch mal eine zusätzliche Frage stellen. Und zwar die hier. Was passiert denn eigentlich, wenn Petullo diese Offense so richtig ins Laufen bringt? Und die Defense weiter so performt. Ich meine mal ehrlich, wer soll die Eagles dann in dieser Saison dann überhaupt noch stoppen? Also, oder? Weil dann gewinnst du Spiele irgendwie mit 56-3. Also das Szenario haben wir auch noch gar nicht besprochen. Das kann
und
ja
das,
auch noch.
Das, und jetzt komme ich natürlich als alter, bin ich natürlich nicht, aber ich sag's mal in Anführungszeichen mit einem Augenzwinkern, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, als alter Verschwörungstheoretiker, das steht eben nicht im NFL-Gamescript drin. Das will die NFL nicht sehen, dass das passiert, dass die Eagles dann jetzt auf der offensiven Seite genauso dominant sind wie letztes Jahr und dann noch diese Defense hier alles kaputt macht. Das möchte nicht gesehen werden. Dementsprechend wurde Kevin Petullo angewiesen, bitte die Offense noch ein bisschen stottern zu lassen.
So nämlich. Also ich drücke die Daumen, dass das klappt mit der offensiven Dominanz. Vielleicht ja schon nächste Woche. Da geht es dann nämlich nach Dallas. Die haben gegen die Raiders gewonnen, 33-16, recht souverän. Aber eigentlich kann man da ganz entspannt sein, oder Tim?
Ja, und damit könnten wir theoretisch eigentlich schon die Analyse beenden, denn die Philadelphia Eagles spielen in den Kelly Green Uniformen und wie wir alle wissen, haben sie damit noch nie verloren. Also von daher ist eben jedem klar da draußen, dass dieses Spiel auch wieder gewonnen wird. Es ist tatsächlich auch das erste Mal, seitdem die Kelly Green Jerseys wieder zurückgekommen sind in 2023, dass die Eagles damit auswärts antreten. Und wo könnte es nicht passender sein als bei den Dallas Cowboys? Und wie gesagt, sie sind damit noch ungeschlagen, gehen davon aus, dass sie das wieder packen werden. Wenn wir uns mal anschauen, Wie sehen das denn die Buchmacher da draußen? Dann teilen sie unsere Meinung, dass das schon eine ganz klare Ansage ist, eben mit den Kelly Green Jerseys. Die Eagles sind Favorit mit 3,5 Punkten. Stand heute, was die Wettquoten angeht. Die Cowboys sind, ich habe sie ja live sehen dürfen, im Season Opener in Philadelphia, sind in der Offense ein sehr gutes Team. Ne? Das darf man nicht vergessen. Die Defense ist short, das kann man, glaube ich, auch so sagen. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, was die Offense der Eagles gegen diese nicht gute Defense der Dallas Cowboys da reißen wird. Die Cowboys sind aber Zweiter in der NFL, was Points per Game angeht. Ne? Also Dak Prescott ist einfach ein wirklich guter Quarterback. Sie haben dann mit Williams einen wirklich guten Running Back, der im Hinspiel sozusagen schon extrem gut war, nur sehr schwer in den Griff bekommen wurde von den Eagles. George Pickens hat schon 908 Receiving Yards, 7 Touchdowns. Macht
eine super Saison.
Also das ist schon gerade in der Offense wirklich high-powered, was die Eagles da erwartet. Jetzt können wir natürlich sagen, mit unserer Defense bei den Eagles können wir das relativ entspannt angehen lassen und ich bin auch relativ entspannt. Am Ende glaube ich, wenn die Defense so spielt, wie sie das letzte Woche getan hat und die Offense gegen die wirklich schlechte Defense der Cowboys dann zeigen kann, dass sie doch ein bisschen besser ist, kann es aus meiner Sicht keine Diskussion sein, dass die Eagles nicht auch dieses Spiel gewinnen werden, weil die Defense der Eagles so gut ist. Und dass einfach die Defense der Cowboys so schlecht ist, dass das eigentlich zugunsten der Philadelphia Eagles ausgehen muss. Am Sonntag um 10.25 Uhr hier deutscher Zeit, Flo. Und ich glaube, du bist ja zwar nicht vor Ort, aber du bist zumindest nah dran.
Ja, ich bin fast vor Ort. Ich moderiere das Spiel bei RTL, ist unser spätes Spiel am Sonntag. Also schaltet gerne rein, da habt ihr dann die volle Eagles-Ladung bei uns bei RTL. Seid ihr herzlich eingeladen. Da sehen wir uns dann, da freue ich mich sehr drauf. Und das hält auch wach, das ist ganz gut. Das zweite Spiel ist bei uns ja manchmal ein bisschen zäh und dann irgendwie bis, weiß ich nicht, 2 Uhr, 2:30 manchmal dort auszuhalten. Adrenalin hilft da natürlich, aber ist auch schon mal tough. Aber ich freue mich sehr auf dieses Spiel, das wird cool. Also es wird ein schöner RTL-NFL-Abend mit euch zusammen. Hoffentlich, dann halten wir doch mal fest, die Eagles sind 8-2 und schaffen es mit dem kleinsten Risiko auch große Spiele, zum Beispiel gegen die Lions oder dann nächste Woche hoffentlich auch gegen die Cowboys oder am Sonntag gegen die Cowboys zu gewinnen. Wahrlich kein Weltuntergang, finde ich. Hast du noch was, Tim? Sonst machen wir zu.
Ja, ich würde auf jeden Fall noch einen Dank aussprechen. Nämlich zum einen, Flo, du hast schon gesagt, vielen Dank auch an alle, die uns so schön die Fotos schicken und auch fragen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wie ihr seht, bauen wir sie auch sehr gerne bei uns in die Sendung ein. Und vor allen Dingen jetzt ein ganz besonderer Dank geht raus an unseren anonymen Brotherly Talk-Hörer oder auch Hörerin, genannt Go Birds, per se schon mal ein super Name, der stark. Nämlich uns bei Buy Me a Coffee, das ist ja die Seite, wo ihr uns supporten könnt, das Geld, was ihr spendet, investieren wir auch alles in den Podcast. Also Flo und ich wollen und können davon nicht leben, sondern wir investieren das alles in diesen Podcast. Und der uns da 33 Euro gespendet hat, oder sie, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Großer Shoutout an Go Birds. Und das heute finale Go Birds am Ende dieses Podcasts widmen wir dann nur dir.
Das machen wir und das machen wir direkt. Das war's für diese Woche mit dem Brotherly Talk. Danke fürs Einschalten. Wie immer cool, dass ihr uns weiter supportet, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. So, jetzt der gewidmete Abschluss. Bis zum nächsten Mal und Go Birds!
Go Birds!